So, das war die Art und Weise, wie Larry Norman sich den Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer vorstellte. Und jetzt haben wir das Thema Glaube und Humor. Unser Gottesdienstteam hat ja auch Humor, indem sie mir dieses Thema aufgegeben haben. Aber ich muss sagen, als ich mich damit beschäftigte, das war spannend und hat manchen Augenöffner mit sich gebracht. Den wollte ich heute Abend mit euch, mit Ihnen teilen. Ich glaube, dass das Spannende in diesem Thema darin liegt, dass Humor ja selber schon so vielschichtig ist. Es gibt schwarzen Humor, es gibt Ironie, es gibt Sarkasmus, es gibt Blödelei. Also ganz viele Spielarten. Und was in diesen verschiedenen Spielarten von Humor allein schon an unterschiedlichen Emotionen drin steckt, auch welche Variationen an Lachen, verstohlenes Grinsen, Schadenfreude, der Lachanfall, kopfschüttelndes, überraschendes Lachen und so weiter und so weiter. In der Kirche hatte das Lachen lange, lange, lange Jahre keine Lobby. Das habe ich auch bei der Beschäftigung damit gemerkt. Ich glaube, das hat viel mit der Sorge um Kontrollverlust zu tun. Einem Zustand, wo der Mensch, man weiß das, zu manch problematischem auch fähig ist. Das hat auch mit der Ambivalenz und mit der Vielschichtigkeit des Witzes zu tun, seiner Subversivität. Man hat ja immer gewusst, wer andere zum Lachen bringen kann, den muss man ernst nehmen. Im königlichen Hof war es ja bezeichnenderweise manchmal nur noch der Hofnarr, der dem König auf seine ganz eigene Weise die Wahrheit zu sagen wagte und damit mitunter die Hierarchie bedrohte. Der Witz hat also auch irgendwie was ja Egalisierendes, was ja Demokratisierendes. Vor Gott wie vor dem Witz sind alle gleich, selbst wenn sie es vor dem Gesetz längst noch nicht sind. Und möglicherweise verwechselt mancher Priester die Hierarchie, was ja wörtlich die heilige Ordnung meint, also Gott, der als höchstes Gut an der Spitze der Dinge steht, an dem sich alles ausrichtet, vielleicht verwechselt mancher Priester die heilige Ordnung mit sich selbst. Er fand, dass der Respekt gegenüber Gott im Grunde in Vertretung ihm gelten sollte. Und so empfand er den Witz und das Lachen als Infragestellung seiner Position. Er sagte, über das Heilige macht man keine Witze. Und er meinte, macht mich nicht lächerlich. Denn die Größe Gottes, so dachte er zumindest, wird an der Macht seines Personals bemessen. Vielleicht wäre es besser gewesen, hier mit größerem Gottvertrauen zu Werke zu gehen. Gott sorgt nämlich im Zweifelsfall für sich und sogar seine Leute. Ich denke da an eine biblische Episode, in denen schwärzester Humor tatsächlich durchscheint. Es ist der Prophet Elisa. Der war reich gesegnet mit heiligem Geist. Sogar der Prophetenmantel seines verehrten Lehrers wurde ihm vererbt. Aber, wie immer im Leben, fehlte auch ihm etwas. Haare. Er war oben völlig blank. Und die Kinder des Ortes verspotteten den heiligen Mann mit infamen Rufen. Sie liefen ihm nach und skandierten, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und der heilige Mann war heilig, aber er war nicht schnell. Aber Gott sorgt für die Seinen und macht dabei mitunter auch keine Gefangenen. Er lässt aus dem Gebüsch ein paar Bären herausstürzen, die fressen die ungezogenen Jungs. Da zieht der Pädagoge natürlich Schnütchen und findet die Strafen wenig zu streng, nicht so zweite Chance und so. Allerdings muss man zugeben, in der Geschichte steckt tiefe Weisheit. Denn man bedenke, es gibt immer einen, der noch mehr Haare hat. Und wir lernen noch was anderes. Glaube und Humor, sei er noch so schwarz, haben etwas gemeinsam. Sie destabilisieren Hierarchien. Was eben noch oben auf war, ist plötzlich mitunter ganz unten. Was schwach ist, kann sich plötzlich behaupten. Glaube und Humor sind sich zudem darin einig, dass sie dazu befähigen, eine neue Sicht der Wirklichkeit einzunehmen. Wir nutzen ja häufig diese zweifelhafte Fähigkeit, äußerst kritisch und in epischer Breite die Fehler unserer Mitmenschen zu sezieren, während wir bei uns selbst geradezu weltmeisterlich fünfe gerade sein lassen können. Jesus nahm das ja mit diesen berühmten Worten auf, nicht, dass wir das Brett bzw. den Balken vor dem eigenen Kopf nicht bemerken, aber den Splitter im Auge des anderen, den sehen wir. Noch drastischer wird Jesus also, als es um die Spitzfindigkeiten der Pharisäer ging mit ihren Regeln. Da sagte er, ihr filtert die Mücken raus, aber die Kamele verschluckt ihr. Nicht, das ist Sarkasmus, den Jesus hier gebraucht. Nun sind Menschen also offensichtlich blind für die eigenen Unterlassungen. Wie verhilft man ihnen dann zu Erkenntnis und vielleicht sogar zu Gottvertrauen? Man schickt die kleine Schwester des Glaubens den Humor. Sie kennt vermutlich diese Geschichte von dem kleinen Trickbetrüger Jakob. Der zieht doch mit Hilfe seiner Mutter den eigenen alt gewordenen, schon erblindeten Vater über den Tisch. Die Geschichte ist, glaube ich, bekannt. Nicht? Er gaunert sich den Erstgeburtssegen, indem er dem Vater vortäuscht, er sei sein erstgeborener Sohn Esau, weil der aber viel stärkere Körperbehaarung hat, es geht also schon wieder um Haare, trug er bei dieser Gelegenheit Fellhandschuhe. Und der alte Vater, der fällt drauf rein, schenkt Jakob dem Zweitgeborenen den Erstgeburtssegen und hat, als der echte Erstgeborene, als Esau vorbeikommt, keinen Segen mehr übrig. Das ist eine ganz herzzerreißende Szene. Jakob, der Betrüger, triumphiert mit einem einzigen taktilen Trick. Und Esau schaut in die Röhre. Wir kennen das, wenn sich Leute nach oben gaunern und wir hadern damit. Aber Gott hat seine letzte Pointe noch nicht verschossen. Viele Jahre später arbeitet Jakob bei seinem Onkel. Er weiß nicht, dass er, der kleine Gauner, es nun mit dem Obergauner zu tun hat. Und Onkel Laban hat zwei Töchter. Und eine davon, die Rahel, das war eine ganz hübsche. Von der anderen sagt die Bibel etwas despektierlich, Lea aber hatte matte Augen. Wie dem auch sei, Jakob hatte nur Augen für Rahel und das regte seinen Hormonhaushalt mächtig an. Und Onkel Laban hatte nur Augen für sein Geschäft und schlug Jakob deshalb einen Deal vor. Wenn du dir Rahel mal ganz aus der Nähe anschauen möchtest, so sein Angebot, dann arbeite erst mal 7 Jahre für mich. Das hält Jakob für einen fairen Deal. Und nach 7 langen, entbehrungsreichen Jahren findet dann die Hochzeit statt. Jakob hatte schön gebechert und abends wird die Braut in sein Zelt geführt. So wollte es der Ritus. Es geschieht das, worüber des Dichters Höflichkeit schweigt. Und am Morgen wacht Jakob auf und erblickt in die matten Augen von Lea. Und da dämmerte ihm, dem Restalkoholisierten, ich wurde gelingt. Mir wurde die falsche Frau untergeschoben. Jetzt ist Jakob matt, sozusagen schachmatt. Und es war, welche Ironie der Geschichte, beziehungsweise dessen Autors, wiederum eine Trickbetrügerei auf Kosten seines Tastsinns. Ich vermute, Jakob wird darüber nachgedacht haben, als er weitere 7 Jahre für Laban malochen musste, um dann endlich die Frau seiner Träume zu ehelichen. Manchmal braucht es das Augenzwinkern der Geschichte, damit ein Mensch sich neu zu sehen lernt. Dass er es wagt, ernsthaft einen Blick auf seine Schattenseiten zu werfen. Ich merke das als Vater. Gerade bei meinen älteren Kindern, Humor ist ein wunderbares Mittel, um Festgefahrenes im Beziehungsalltag neu in Bewegung zu bringen. Wenn man es schafft, über sperrige Probleme des Alltags, gar über sich selbst zu lachen, dann entsteht eine Leichtigkeit, mit der Dinge wieder in Bewegung kommen können und sich quasi neu ordnen. Ich sehe das auch in der Seelsorge immer wieder. Geistlich betrachtet stellt das, was die Bibel Sünde nennt, eine Form von Selbstverabsolutierung dar. Ich stelle mich ins Zentrum. ich beanspruche den Raum, der eigentlich Gott, der Liebe, der dem Menschen neben mir gebührt. Wenn ich aber über mich lachen kann, dann räume ich den Platz. Ich nehme mich auf einmal nicht mehr so wichtig und ich schaffe gleichzeitig Raum, dass dieser Platz für anderes, für andere, für Gott frei wird. Geistlich gesprochen kann Humor also ein Stilmittel der Heiligung werden. Und ich will das zuletzt an einer zentralen biblischen Geschichte deutlich machen, die die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht unter diesem Aspekt Humor verbuchen würden, weil sie vordergründig nämlich erstmal sehr ernst ist. Es geht darum, dass Jesus seinen Jüngern nahebringen möchte, dass er mit ihnen jetzt nicht bis zu ihrer aller Lebensende glücklich und zufrieden über lichtdurchflutete Blumenwiesen hoppeln wird, sondern dass er es als sein Schicksal sieht, eines gewaltsamen Todes zu sterben. Dann aber freilich nach 3 Tagen auch wieder aufzuerstehen. Und dieser Aspekt seines Weges ist ihm offensichtlich so wichtig, dass er ihn, so berichtet das Markus-Evangelium, nicht weniger als 3-mal wiederholt. Und ich lese uns mal eine dieser Passagen aus Markus 8 exemplarisch vor. Da heißt es, von diesem Zeitpunkt an erklärte Jesus ihnen, der von Gott beauftragte Menschensohn muss sehr viel leiden auf sich nehmen und von den Anführern des Volkes und von den obersten Priestern und den Gesetzeslehrern entehrt und schließlich auch getötet werden. Und am 3. Tage wird er wieder zum Leben auferstehen. Und diese Aussage macht er ganz frei heraus. Wenn man jetzt nicht so wüsste, was passiert, würde man sicher mit der Betroffenheit der Jünger rechnen. Es ist ja furchtbar, dass das ausgerechnet dir, Jesus, der Mensch gewordenen Liebe, passieren soll. Wie können wir dir beistehen? Ne, so sollte es eigentlich gehen. Aber nichts dergleichen. Stattdessen korrigiert ihn Petrus in erster Lesung: Hör auf, uns so eine schlecht gelaunte Messias-Variante aufzutischen. Das mit der Passion vergiss mal schnell. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Das wird schon alles schön geschmeidig laufen. Und da sagt Jesus, das hört sich ja nett an, lieber Petrus, aber komischerweise hat sich das beim Satan damals in der Wüste ganz genauso angehört, als er mich da herausgefordert hat. Immer will man mich von meiner Berufung abbringen, der Welt zu zeigen, dass es kein echtes Leben ohne Hingabe, ohne Opfer geben kann. Immer versuchen die Menschen mit irgendwelchen Abkürzungen weiszumachen, dass es auch anders geht, aber es endet immer in der Sackgasse. Jungs, ich habe das Gefühl, ihr habt noch nicht viel vom Reich Gottes verstanden. So, das sollte eigentlich gesessen haben. Beim 2. Mal, jetzt klappt's bestimmt. Jesus hat seinen Jüngern ja alles schon beigebogen. Von wegen. Jetzt hören sie von seinem Demutsgang und reagieren gar nicht so richtig. Stattdessen sieht Jesus sie miteinander tuscheln. Und er unterbricht sie und fragt sie wie so ein Klassenlehrer: Was quatscht ihr da gerade? Und es stellt sich raus, dass sie gerade nichts Besseres zu tun haben, als untereinander auszukaspern, wer eigentlich ihr Anführer, wer der Größte, wer der Alpha von ihnen ist. Das ist doch Situationskomik pur. Jesus sagt, ich werde euer aller Knecht und Diener. Und die Jünger überlegen, oh prima, da wird gerade eine Stelle frei. Ich Chef, du nix. Die haben nichts gerafft. Ja, die waren 3 Jahre beim Meister in der Schule und verstehen null. Nichts. Nada. So, 3. Anlauf. Ist eigentlich wie im Witz. Ne? Der Witz hat ja auch meistens 3 Teile. Jesus erzählt erneut von Kreuz und Auferstehung. Was machen die Jünger? Die spielen gerade Schnick, Schnack, Schnuck. Ziel, es geht um die Premium-Plätze in der Herrlichkeit. Du links, ich rechts, okay. Leiden? Nein, danke. Religion, das ist doch Wellness für die Seele, nicht? Schwierige Erfahrungen, die werden weggebetet. In unseren Gebetszeiten ruhen wir stets im Geiste vor dem Thron des Höchsten, hoch über allem Staub der Welt. Nicht Ambivalenz und Leidenserfahrung, Fehlanzeige. Vielmehr nicht Hände runter, wer Kaffee möchte. Und der Gemeindekaffee ist vermutlich noch die schlimmste Ambivalenzerfahrung, die man sich gönnt. Ja, man möchte schreien, nicht? Wenn man sich den Unverstand vergegenwärtigt, den Jesus hier mit seinen Jüngern erleben muss. Aber dann, vielleicht dringt jetzt doch die Kraft des Humors durch. Ja, richtig, das sind wir, von denen er spricht. Wir Menschen, die wir dem Kreuz Jesu, die wir mit dem leidenden Gott irgendwie so wenig anfangen können. Wir, die wir es für lebensklug halten, immer einen großen Bogen, um all das zu machen, was mit Niedrigkeit, was mit dem Ende der Nahrungskette, was mit Armut und Krankheit und so weiter zu tun hat. Man will sich ja nicht anstecken. Stattdessen ganz oben, an der Spitze der Hackordnung, da fühlen wir uns wohl. So Radfahrerprinzip, nach oben buckeln, nach unten treten. So halten wir uns den Tod und alles Lebensmindernde auf Abstand. Diese letzte Kränkung des selbstbestimmten Menschen. Ja, der ist uns schon fremd, der Jesus. Freiwillig leiden, auch noch für andere. Hingabe, Opferbereitschaft, das ist nicht unser Ding. Und deshalb kommt hier der Humor, die kleine Schwester des Glaubens, und verschreibt uns eine kleine intellektuelle Gehhilfe, will ich mal sagen. Schau dir die Jünger an. Diese Dödel, nix kapieren die. Und? Fragt der als Humor verkleidete Heilige Geist. Kommt dir das vielleicht bekannt vor?
Nö.
Naja, ja. Humor ist ein Therapeutikum gegen menschliche Selbstverabsolutierung. Wir werden uns ja nie los, außer im Humor. Wenn wir uns nicht so ernst nehmen, dann verlieren wir schneller Gewicht als bei jeder Diät. Wir stehen gleichsam heilsam neben uns, schauen uns ironisch oder auch sarkastisch an und entwickeln eine alternative Sicht von uns selbst. Ach so, so könnte ich also auch sein. So sehe eine andere, eine bessere Version von mir selbst aus. Und hier kommt der Glaube plötzlich rein. Die Fähigkeit zu einer alternativen Sichtweise. Nicht das alternativ, da steckt das Wort Alternatus drin, nicht aus einer anderen Geburt leben. Also Glaube befähigt zur Neugeburt, zu einem totalen Neuanfang, sage ich mal, in jeder Phase unseres Lebens. Da ist nichts, da ist keine menschliche Erfahrung, keine Vergangenheit, keine Kindheit, die uns hindern kann, heute neu anzufangen. Heute, an diesem ersten Tag vom Rest unseres Lebens. Und der Humor schenkt den Blick für diese Alternative. Er macht sie häufig erstmals sichtbar. Und der Glaube gibt dann die Kraft dazu, diese Alternative dann auch tatsächlich zu ergreifen. Und im Alltag, da braucht der Glaube den Humor, um nicht engherzig zu werden, um sich zu erinnern, dass Gottes Welt immer noch weiter, immer noch vielschichtiger ist als unsere begrenzte Sicht auf ihn und auch auf uns. Und der Humor, der braucht den Glauben, um nicht zynisch zu werden, um nicht zu verzweifeln an den ambivalenten und auch manchmal leidvollen Erfahrungen, die wir täglich machen. Sondern dass wir vielmehr das Leben führen können, was der Prediger Salomo als Umschreibung für das gelungene, für das glückliche Leben nennt. Dass der Mensch mit Freuden sein Brot essen und froh seinen Wein trinken kann. Wohlgemerkt froh und mit Freuden. Ohne Humor geht's nicht. Amen.